zur Übersetzung der heutigen Lesung aus dem zweiten Buch der Makkabäer. In jenen Tagen veranstaltete der tapfere Held Judas eine Sammlung. Er sandte 12.000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit ein Sündopfer für die Verstorbenen dargebracht werde. Er dachte nämlich gut und fromm über die Auferstehung. Denn hätte er nicht gehofft, dass die Gefallenen auferstehen werden, so schien es ja überflüssig und eitel, für die Verstorbenen zu beten. Auch dachte er, dass eine sehr große Gnade denen vorbehalten sei, die in Frömmigkeit entschlafen sind. Es ist also ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden. Folgt eine Übersetzung des heutigen Evangeliums nach dem heiligen Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Scharen der Juden: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, weise ich nicht zurück. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich von dem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es am jüngsten Tage auferwecke. Das ist der Wille meines Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Den werde ich dann auferwecken am jüngsten Tage. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Jubelgesänge, mit denen wir die Himmelsbürger gegrüßt haben, sind verhallt. Und alles, was bleibt, ist ein schwaches, fernes und unbestimmtes Seufzen tiefen Schmerzes. Heilige Mutter, die Kirche hat den heutigen Tag dazu bestimmt, ihrer Kinder zu gedenken, die die irdische Laufbahn vollendet haben, aber immer noch auf das Morgengrauen des ewigen Tages warten. Heilige Mutter, die Kirche ist nicht so leicht getröstet wie Eltern, die mit dem Tod eines Kindes niedergedrückt sind. Zu Anfang meinten sie, dass dieser Schmerz ein ewiger Schmerz sein würde, dass sie nie Trost finden würden, aber irgendwann finden sie dann doch Ruhe und Trost. Aber die heilige Mutter Kirche eben nicht. Nicht ihre Kraft, ihre Vitalität ist ewig und so auch ihre Liebe. Und darum reichen ihre Arme auch bis über das Grab hinaus, um die Lebendigen und die Toten in ihrem Schoß zu versammeln. Liebe Gläubige, entsinnen wir uns am heutigen Tag ganz besonders der alltäglichen Sorgen und Beschäftigungen, um unsere Aufmerksamkeit den armen Seelen zuzuwenden. Das Fegefeuer ist ja eine geheimnisvolle Realität, die auf die Geheimnisse Gottes selbst beruht. Nicht, wenn wir sagen, dass ein Mensch wahrhaftig ist, so gehört das nicht zu seinem Wesen dazu. Auch ein Lügner ist ein Mensch. Aber Gott ist eins mit allen seinen Eigenschaften. Nicht, dass so barmherzig, wie er gerecht ist, hörte Gott auf, barmherzig oder gerecht zu sein, dann hörte er auf, Gott zu sein. wenn wir anerkennen, dass sich scheinbar gegensätzliche Eigenschaften in Gott eben nicht ausschließen, dann treten wir ein in die Wolke des göttlichen Geheimnisses. Wir wissen, dass unser Verstand begrenzt ist und dass dieses anscheinende Problem wirklich dem lieben Gott selbst vorbehalten ist, für den das natürlich kein Problem ist. Nicht? Wie sind Barmherzigkeit und Gerechtigkeit miteinander vereinbar? Der liebe Gott, der weiß das und lebt das natürlich sehr gut. Der liebe Gott hat es auch nicht notwendig, dass wir ihn rechtfertigen. Das Fegefeuer beruht auch, möchte man sagen, auf der Heiligkeit Gottes selbst. Nicht, wenn wir betrachten, wie streng der liebe Gott auch geringfügige Vergehen bestraft, die Gottesfreundschaft nicht zerstören, dann verstehen wir, was wir für eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung haben. Nicht jeder, der diese Welt mit lästlichen Sünden verlässt, beziehungsweise mit Todsünden, die vergeben wurden, aber deren Folgen nicht wieder gut gemacht wurden, die müssen eben in diesem Zustand des Leidens, des Fegefeuers, Wiedergutmachung leisten. Denken Sie im Alten Testament, im zweiten Buch Samuel, im 24. Kapitel. Nicht König David, der, nicht wie das so oft ist, mit der menschlichen Natur gegen den lieben Gott aufbegehrt hat, der eitel war, der sich vielleicht selbst rühmen wollte in der Anzahl seiner Untergebenen, in der Größe seines Volkes, seine Kraft suchen wollte und darum das Volk zählen ließ. Und da hat der allmächtige Gott, der einzig die Stütze und der Halt und der Sieg seines Volkes sein will, der nicht will, dass er unser Vertrauen auf Menschen, auf Fürsten bauen, auf menschliches Kalkül, auf menschliche Waffen, der hat ihn dann bestraft. Aber das Besondere war, er konnte sich die Strafe selbst aussuchen. Jetzt hoffe ich, dass ich die Zahlen richtig hinbekomme. Mich recht erinnere, eine siebenjährige Hungersnot. 3 Monate vor seinen Feinden fliehen oder ganz einfach 3 Tage einer Seuche. Er hat das Letztere gewählt und 70.000 Männer, Frauen und Kinder waren tot. So hat der liebe Gott dieses Vergehen bestraft. Nicht um wirklich zu verstehen, warum die Sünde eine so boshafte und hässliche Realität ist, muss man zum einen natürlich die Realität der Liebe verstehen. Wenn sich ein Kind gegen einen Elternteil auflehnt oder wenn der Freund dem Freund gegenüber gleichgültig ist, dann ist das nichts Geringes, weil es eben im Reich der Liebe nichts Geringes gibt. Alles ist groß, alles ist bedeutsam, alles spricht entweder die Sprache des Liebens oder des Nichtliebens. Zum anderen müssten wir die Heiligkeit Gottes selbst verstehen. Wir müssten verstehen, wer Gott selbst ist, um die Sünde in ihrer großen Abscheulichkeit zu verstehen. Der heilige Thomas belehrt uns von Aquin, dass der liebe Gott die Sünde nicht direkt versteht, sondern eben nur indirekt. als eine Verneinung seines Wesens und seines Willens. Nicht, das wurde vorher schon gesagt, der liebe Gott ist eins mit seinen Eigenschaften. Der liebe Gott ist nicht gut, der liebe Gott ist die Güte. Der liebe Gott ist nicht lieben, der liebe Gott ist die Liebe. Und einer konnte nur sagen, der Gott und Mensch zugleich war, ich bin die Wahrheit. Und so ist Gott die Heiligkeit. Und zwar nicht heilig, wie wir sind. Gott ist die Quelle, das Gesetz und das Maß der Heiligkeit. Er ist heilig, indem er einfach seinem eigenen Willen folgt. Wir sind nur heilig, indem wir unseren Willen, den Willen Gottes, gleichförmig machen. Jetzt kommt der Moment für den Menschen, wo Leib und Seele getrennt werden. Und dann ist die Seele, der Verstand, eben nicht mehr umnebelt vom Einfluss der Sinne, zerstreut, gehindert. Nicht, dann kann die Seele wirklich die Realität so sehen, wie sie ist, ganz besonders die höchste Realität dessen, der gesagt hat, ich bin der ich bin. Und dann erscheint der liebe Gott der Seele, die im Stand der heiligmachenden Gnade stirbt. Und die Seele stirbt natürlich nicht, der Mensch, muss man sagen. Nicht? Aber der Mensch ist so sehr Seele, dass man oft eben, wenn man vom Menschen spricht, als Christ von der Seele spricht, ist natürlich eine unglückliche Formulierung, wenn man sagt, die Seele stirbt. Also, wenn der Mensch stirbt, die Seele sich vom Leib trennt, dann erscheint Gott, wie er ist, nämlich unendlich begehrenswert und absolut notwendig zum vollen Glück und zur wahren Befriedigung der Seele. Nicht ohne ihn geht's dann nicht mehr. Aber dann haben wir eben die Tragödie, dass diese Seele, die aus den Reihen der Soldaten der streitenden Kirche heraus sozusagen geschnitten wurde, nicht, dass diese Seele immer noch mit dem Staub und dem Dreck des Kampfes befleckt ist. Und darum kann sie sich eben mit Gott dem Allheiligen noch nicht vereinigen. Und die Leiden des Fegefeuers, wie Sie wissen, darum eben auch der Name, die sind so intensiv, dass sie den Qualen des Feuers gleichen. Weil nichts in dieser Welt lässt sich mit den Leiden des Fegefeuers vergleichen. Aber wie gesagt, die größte Qual ist eben diese vorübergehende, gewissermaßen Trennung vom lieben Gott. Dass man immer noch nicht man ist erschaffen für die Anschauung Gottes, durch göttlichen Willen will er uns dieses übernatürliche Geschenk machen, aber wir können noch nicht in diesem Zustand der Läuterung zur vollen Anschauung Gottes kommen. Und so sind diese Seelen hilflos, nicht? Mit dem Tod hört auch die Möglichkeit zum Verdienst auf, mit dem Sterben gibt es auch keine Gnaden mehr, die man empfangen kann. Und darum ist man wirklich eine arme Seele. Helfen wir den armen Seelen. Wir haben die ganzen Schätze. Nicht das heilige Messopfer, das heute ganz besonders für die armen Seelen gefeiert wird. Die Ablässe, das Gebet, auch unsere Beichten und heiligen Kommunionen, all das kann den armen Seelen helfen. Und da haben wir auch einen Grund, einen weiteren Grund, dass wir eben womöglich täglich die heilige Messe besuchen, eben auch für die armen Seelen, um ihnen helfen zu können. Und wenn wir dann auch heilige Messen lesen lassen für die armen Seelen, dann ist das natürlich ein Geschenk, das den menschlichen Verstand ganz übersteigt, wofür die armen Seelen unendlich dankbar sind. Und dann soll uns auch unser Egoismus, unsere Selbstsucht auch zur eben Frömmigkeit, zum Gedenken der armen Seelen bewegen. Denn wir wissen, dass was wir für andere tun, das wird auch uns getan werden. Und sehr bald werden wahrscheinlich auch wir uns im Gefängnis des Fegefeuers vorübergehend einfinden müssen. Haben wir andere vergessen, dann wird man auch uns vergessen. Seien wir überzeugt davon, dass nichts wahrer ist als dieser Ausspruch der Schrift: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.